Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM. 16 Uhr bedeutet wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Es läuft die Plattform. So machen wir es auch heute wieder. Eine Stunde, ein Gast, ein spannendes Thema. Und heute in der Plattform, ja, nebenbei, mein Name ist Michael Trost und Thema ist heute, ja, ich sag mal, internationaler Ausschuss. Es geht um Sprachen, es geht um Dolmetschen, es geht um ehrenamtliche Beschäftigung, es geht um ein sehr breites Band von Aktivität, die mein heutiger Studiogast an den Tag legt sozusagen und darüber, wie sie dazu gekommen ist, was das alles an Aufwand auch ist, den sie dort investiert und, aber auch viele Erfolgserlebnisse. Darüber spreche ich mit meinem Studiogast, der Yasemin Apache. Und ich hoffe, ich habe es richtig jetzt gesagt. Yasemin, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag hier bei uns bei Radio Free FM in der Plattform.
Vielen Dank, danke, dass ich heute Gästin sein darf.
Wir freuen uns, dass du da bist, den Weg zu uns gefunden hast und wir eine Stunde ein bisschen mehr über dein Leben, sag ich mal, deine ehrenamtliche Tätigkeit sprechen können und so die Hörer auch ein klein bisschen einen Eindruck bekommen, was in Ulm eigentlich auch alles läuft. Viele Dinge, von denen ich auch nicht so richtig wusste, was da alles tatsächlich im Hintergrund auch mit Ehrenamtlichem geschieht. Und insofern glaube ich wichtig, dass wir da heute mal drüber sprechen. Vorab, Yasemin, wie immer, du kennst ja schon die Plattform, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzähl den Hörern mal in Kürze ein bisschen was zu dir, so das Persönliche, alles, was du denkst, was die Hörer vorab von dir wissen sollten, damit man einfach ein bisschen weiß, wer ist denn die Yasemin?
Selbstverständlich, sehr gerne. Mein Name ist Yasemin Alpische, du hast es ja schon gesagt. Ich bin 49 Jahre alt, lebe mit meinem 14-jährigen Sohn am Eselsberg und engagiere mich schon sehr, sehr lange, ja, kommunalpolitisch bringe ich mich ein, sage ich jetzt mal, und habe da verschiedene Initiativen schon gestartet. Das eine war, was halt sehr bekannt ist vielleicht, ist 2012 habe ich mit einer anderen Mutter eine Petition eingereicht bei der Stadtverwaltung, wo ich gesagt habe, Bildungsgerechtigkeit muss stattfinden. Und da haben wir gesagt, es ist wichtig, dass die Kita-Gebühren, also dass die keine Kita-Gebühren anfallen. Und wir hatten uns dafür eingesetzt und Unterschriften gesammelt, dass die Kita beitragsfrei ist. Das war so ein kommunalpolitischer Aufschlag von mir. Ja, und dann habe ich mich noch in vielen anderen Themen schon eingebracht und ich habe mehrere Ehrenämter, aber ein größeres Ehrenamt, was ich jetzt auch schon seit 10 Jahren betreibe. Ich bin tätig als Dolmetscherin und zwar, wir nennen uns Internationaler Dolmetscherdienst Ulm und da bin ich gelistet als Dolmetscherin für Türkisch, Französisch und Englisch. Mhm. Genau, und da habe ich eben verschiedene Einsätze und mir ist ganz arg wichtig, dass ich das heute auch mal den Ulmerinnen und Ulmern als Ur-Ulmerin sozusagen auch näher bringen kann und dass die über dieses Thema wissen, weil teilweise ist es schon auch bundesweit bekannt, da werde ich auch immer wieder gefragt. Ich habe mich in Saarbrücken gemeldet und wollte von der Stadtverwaltung wissen, wo ich denn so eine Dolmetscherin kriege, so wie du das machst in Ulm und die erfahren dann, dass es sozusagen so ein Flaggschiff-Projekt von uns in Ulm ist und dass es das eben nicht, bei weitem nicht bundesweit gibt, sondern dass es was sehr Ulmisches ist. Und das will ich nicht nur bundesweit, sondern in erster Linie erst auch mal in Ulm bekannt machen, was der IDU macht.
Vielleicht so ein bisschen noch zu dir. Du bist, hast ja auch am Wurzeln, hast du schon angesprochen, türkische Wurzeln, ich glaube, das darf man sagen, aber du bist Ulmerin, du bist ja ein echter Ulmer-Spatz auch. Ich glaube, du bist ja auch geboren,
oder? Ja, genau. Ich bin Ur-Ulmerin, bin in Ulm geboren, in der Frauenklinik und ja, habe noch 5 Geschwister hier und meine Eltern sind türkeistämmig. Und ja, ich bin auch in so einem internationalen Stadtteil aufgewachsen, in der Parkstraße und ja, genau, also... Ja, Ur-Ulmerin und trotzdem Kosmopolitin, würde ich sagen.
Mhm. Ja, aber kennst natürlich da auch viele andere, sagen wir mal, Menschen über deine Aktivität und hast selber auch dadurch, dass du in die Türkei, ich glaube, du reist ab und zu mal hin, noch Kontakt, hast ein bisschen Einblick und natürlich auch ein bisschen dadurch wahrscheinlich schon diese Mehrsprachigkeit einfach von, sagen wir mal, von Haus aus, weil du Deutsch und wahrscheinlich auch Türkisch dann schon in der Kindheit erlernt hast, denke ich
mal. Richtig, ich habe 2 Muttersprachen, also ich spreche Deutsch und Türkisch, beides zu 100%, wie man unschwer hören kann. Und wenn ich mich ganz arg bemühe, schaffe ich auch ein bisschen Schwäbisch. Genau, und ich habe aber nicht nur diese türkischen Wurzeln und dass ich im Urlaub oder so in der Türkei bin, sondern, und das ist ein Spezifikum bei mir, ich habe sogar in der Türkei auch gearbeitet, weil ich dann schon wissen wollte, woher kommen meine Wurzeln, wie ist es in der Türkei, habe dann auch in der Türkei gearbeitet, also kenne auch das Berufsleben dort. Mhm. Genau.
Ja, und ja, du hast dann hier studiert, Ausbildung gemacht und bist dann so ins Berufsleben und ich glaube da auch betriebsmäßig engagiert als Gewerkschafts- oder als Betriebsrätin, glaube ich sogar.
Richtig, genau. Ich bin Betriebsrätin bei uns im Unternehmen. Also ich habe studiert Englisch, Französisch und Italienisch, habe also Sprachen studiert und bin dann quer eingestiegen in die Autoindustrie, in der Autoindustrie untergekommen. Viele denken immer noch, ich sei Ingenieurin. Nein, bin ich nicht. Aber es gibt auch den Weg des Quereinstiegs, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen eben vielleicht technisch versiert sind, aber Technik alleine, es reicht nicht. Man muss es auch rüberbringen, man muss es dem Kunden erklären. Und wenn du ein weltweit agierendes Unternehmen bist, und da haben wir ja einige davon auch in Ulm, musst du das eben ja zielgruppengerecht auch kommunizieren können. Und da komme meistens ich ins Spiel. Und das ist so ein bisschen meine Tätigkeit. Ich arbeite im internationalen Kundendienst und bin noch zusätzlich im Betrieb engagiert als Betriebsrätin. Ich bin aber keine freigestellte Betriebsrätin. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich auch meine Arbeit hinbekomme und dass ich auch diese Betriebsratstätigkeit auch ausführe. Ich mache also beides. Das ist mir auch wichtig. Also ich würde beides nicht missen wollen.
Das heißt, du hast auf jeden Fall auch im Betrieb sehr viel mit Menschen zu tun und das setzt dich auch dort eben für Menschen ein. Also insofern auch ein bisschen soziale Kompetenz oder ein bisschen, wie soll ich sagen, eben für die Mitmenschen. Und das passt dann auch wieder ganz gut mit deiner ehrenamtlichen Aktivität, wenn ich das so richtig dann...
Das ist richtig, absolut. Ja, mir ist der Mensch eben wichtig, der ist im Zentrum, weil ich ja eigentlich ja doch aus dieser Sprachenecke komme, aus dieser Menschenecke sozusagen, dass mir das ja sehr liegt. Ich bin sehr kommunikativ und ich habe auch so ein bisschen wenig Berührungsängste vor dem Erstkontakt, sage ich mal. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Das bringe ich einfach grundsätzlich mit. Und deswegen macht es mir immer Spaß, eben auch Tätigkeiten zu finden, wo ich eben den Menschen in den Mittelpunkt stellen kann. Das mache ich auch betrieblich, wie du es ja eigentlich schon gesagt hast. Und das mache ich auch in ja jeder freien Minute, wenn es irgendwie geht, versuche ich mich einzubringen. Weil so, finde ich, kann man sich einfach besser beheimaten. Man ist dann auch, man findet auch Heimat und Zugang. Und man ist dann auch verwurzelt. Also ich mache das nicht aus eigener Missionierungszwang und denke, ich muss jetzt allen helfen und alle auf den richtigen Weg bringen. Nein, im Primär gibt es mir was. Es gibt mir ein Stück Beheimatung, ob das jetzt betriebliche Beheimatung ist oder städtische Beheimatung, dass ich mich in der Stadt beheimatet fühle. Das sind so primäre, wie soll ich sagen, Motive und Motivation, die mir sozusagen Selbsterfüllung geben, sich in einer Stadt zu Hause zu fühlen, beheimatet zu fühlen, Zugänge zu haben, in alle möglichen Organisationen reinspicken zu können. Also das finde ich sehr, sehr spannend, weil man kann in einem Leben ja auch nicht überall arbeiten und so hat man Zugang zu manchen Dingen und das finde ich einfach total hervorragend.
Ja, und ich denke einfach diese, sagen wir, auch Offenheit und Unkompliziertheit mit Menschen umzugehen, ist einfach ein Teil dessen, was dann in deinem Ehrenamt auch zum Ausdruck kommt oder wo du das eben auch gut brauchen kannst. Gut, richtig. Ich glaube, dann können wir ein bisschen oder wissen die Hörer auch ein klein bisschen zu dir. Unsere Überschrift hier heute im Radio, da steht drin, der internationale Dolmetscher Ulm spricht, der internationale Dolmetscher Ulm spricht, heißt hier unser Titel. Ah, okay, also es gibt ja auf jeden Fall in Ulm, vielleicht müssen wir da ein bisschen Hintergrund erläutern, habe ich verstanden, doch vom Gemeinderat aus initiiert, so wie ein internationalen Ausschuss und der befasst sich wiederum mit Themen, die irgendwo mit Menschen, die zu uns gekommen sind, geflüchtet oder eben andere Sprachen sprechen, sprich eben nicht ursprünglich Ulmer sind. Und in diesem Gremium, da warst du irgendwie auch zunächst drin, oder? Also ein bisschen Hintergrund, was ist mit dem Ausschuss?
Richtig.
Wer hat, also initiiert vom Gemeinderat nämlich an, oder?
Genau, ich erzähle ein bisschen was dazu, ja. Weil das ist total spannend, das ist ja auch ein Teil Stadtgeschichte, sage ich jetzt mal. Genau, es gab eine Idee, dass man ein internationales Stadt Ulm Konzept erstellt, ja, die Stadt Ulm international aufstellt und dazu ein Konzept erstellt. Da war der Gemeinderat primär gefragt und zusammen als weitere Institution sozusagen der internationale Ausschuss. Ich war in keinen dieser ja, Gemeinderäte oder so in irgendeiner Mandatsfunktion, sondern die haben das gemacht, da war ich noch gar nicht auf der Bildfläche. Und das haben sie noch unter OB Gönner gemacht, das war 2012. Das hat sich am 27. Januar 2012 eben konstituiert. Und da ging es darum, dass die Vielzahl an Vereinen, Institutionen und Initiativen unserer Stadt mitwirken, gemeinsam Handlungsempfehlungen abzuleiten. Welche Handlungsempfehlungen können wir an die Stadt Ulm abgeben? Ja. Einer von diesen vielen, das Konzept beinhaltet, weiß ich nicht, bestimmt 40, 50, 60 Seiten und ist sehr maßnahmenreich. Aber eins dieser Maßnahmen war, wir gründen den internationalen Dolmetscherdienst Ulm. Warum? Weil in Ulm eben über 147 Nationen leben.
Ui, das ist eine Menge.
Das ist wirklich eine Menge. Ja. Ganz diverse, wir sind super divers aufgestellt in Ulm. Ja, wir sind eine tatsächlich internationale Stadt. Mhm. Und eine Maßgabe war es, was können wir tun, um diese Menschen auch in Ulm zu beheimaten, um ihnen Chancengerechtigkeit anzubieten, um sie schnell auch zu integrieren, um sie schnell auch ein Teil unserer Stadt sozusagen, Stadtgesellschaft zu haben. Und wir haben dann eben als eine Maßnahme den internationalen Dolmetscherdienst gegründet, weil diese Menschen, diese 147 Nationen, die sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen nach Ulm und sprechen unter Umständen noch nicht die deutsche Sprache oder nur mit, ja, was weiß ich, A-Niveau, B-Niveau und unterschiedlichen Niveaus. Und dann hat man gesagt, dieser Dolmetscherdienst kann helfen, unsere Institutionen zu öffnen. Und wie kann man sie öffnen, wenn man jemanden an Seite stellt, derjenige, der sich nur darauf konzentriert, dem Klienten, dem Gegenüber, der Hilfe sucht oder der Beratung sucht oder der Unterstützung sucht oder die Eltern in einem Schulgespräch sozusagen, denen dann einfach eins zu eins dolmetscht, was da gesprochen wird. Ja, ja. Und das ist das, was ich seit über 10 Jahren mache.
Mhm. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz zurück auf die Vielfalt, die wir hier in Ulm haben, Jasmin.
Ja.
Ist Ulm dann in Bezug auf die vielen Menschen, auf die vielen Nationen dann im Vergleich zu anderen Städten nochmal sehr unterschiedlich, außergewöhnlich? Sprich, ist Ulm speziell oder gibt's auch so diese Vielfalt vieler Menschen aus vielen Nationen in anderen Städten oder wie ist denn das? Weil, also die Zahl von 147 verschiedenen Nationen, ich glaube, die ist so hoch, dass ich hätte das nicht geglaubt, wenn ich es nicht jetzt von dir erfahren hätte. Wie stehen wir denn Ulm in Bezug auf diese Vielfalt im Vergleich zu anderen Städten da?
Also insgesamt ist Deutschland ein super diverses Land. Da sind wir Ulm nicht alleine. Und wir haben eine große Superdiversität, davon wird ja auch immer in der Fachsprache gesprochen, weil wir, selbst wenn wir sagen, das sind Menschen mit internationalen Wurzeln, das ist auch keine homogene Gruppe. Also auch die Menschen, die internationale Wurzeln haben, sind sehr heterogen. Das heißt, wenn man jetzt nur sagen würde, Menschen mit internationalen Wurzeln, da finden wir ganz wenig Attribute, die gemeinsam haben. Da gehöre ich zum Beispiel auch dazu, als Ur-Ulmerin. Da gehört eben auch mein Sohn dazu, der vielleicht nur zu 25% noch türkeistämmig ist. Und da gehört aber auch jemand dazu, der jetzt gerade frisch aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist und in Ulm ist. Ich kann dir jetzt keinen bundesweiten Vergleich anstellen und irgendwie sagen, im Vergleich zu Mannheim oder im Vergleich zu einer anderen baden-württembergischen Stadt Heilbronn oder so, sind wir super diverser. Aber wir sind definitiv eine sehr internationale Stadt, weil unsere Stadtgesellschaft sich aus sehr vielen Nationen zusammensetzt. Vielleicht sind eben auch aus manchen Nationen nur eine kleine Gruppe da. Mhm. Genau.
Ja. Und die Menschen, was du angesprochen hast, wenn man das vergleicht, kommen ja auch aus den unterschiedlichsten religiösen, kulturellen Gebieten. Wenn wir jetzt mal schauen, dass die Ukraine angesprochen, die eher ein bisschen in westlich orientiert ist, wenn aber auch Menschen aus Afrika kommen oder aus Afghanistan oder Syrien, die auch mit vielleicht einer ganz anderen Religion, ganz anderen Kultur irgendwie dann kommen, dann sind natürlich die Diversität, also auch im kulturellen Bereich, nicht nur im sprachlichen, sehr hoch und wahrscheinlich dann auch sogar innerhalb wiederum derer Länder, die kommen. Da gibt's ja auch unterschiedliche wiederum.
Das ist so komplex, das kann man gar nicht in einem Wort zusammenfassen. Tatsächlich sind nicht nur die kulturellen Hintergründe anders, es sind auch nicht die religiösen Hintergründe anders, sondern auch die Sozialisierung ist anders, selbst wenn du zwei Leute aus derselben Stadt hättest. Auch da ist zum Beispiel ein Bildungshintergrund auch unterschiedlich. Du kannst den Zahnarzt hier haben, ja, der vielleicht eben nicht Deutsch sprechen kann und wo du beim Elterngespräch dolmetschen musst. Mhm. Du kannst aber auch jemanden haben, der einen Alphabetisierungskurs hier bei der VH belegen muss. Also die Spanne ist immens. Es ist wirklich so, dass wir in allen, und das darfst du dir auch zum Beispiel auf der schulischen Ebene auch vorstellen, dass wir überall eine sehr heterogene Landschaft haben mit allen Erfahrungshintergründen und mit allen sozusagen Lebensentwürfen auch. Und deswegen heißen wir manchmal eben auch nicht nur und fokussieren wir uns nicht nur auf das Sprachliche, sondern wir sind eigentlich auch Kulturmittlerin. Das heißt, wenn ich jemanden vor mir habe und etwas dolmetsche, dann überlege ich mir so ein Stück weit auch, kann er zum Beispiel so ein Wording, fängt er mit dem Wort Polizei zum Beispiel unbedingt was Positives, so wie wir es vielleicht jetzt primär machen würden, dass das jemand ist, eine Institution ist, bei der man Schutz suchen kann, Schutz finden kann, Hilfe finden kann, unter Umständen eben so. Oder ist es jemand, der vielleicht das Thema Polizei ganz anders sozial belegt hat im Kopf, semantisch damit was anderes verbindet. Deswegen sind wir nicht nur reine Dolmetscherinnen, sondern wir sind auch sozusagen eine Art Kulturmittlerin. Mhm. Das muss man immer mitbedenken.
Mhm. Schön. Vielleicht noch das, was wir kurz ein bisschen einordnen, weil die Menschen bestimmt bei der Zahl 147 Nationen auch ein bisschen staunen. Kannst du ein bisschen so clustern, aus welchen Gegenden überwiegend und vielleicht auch, ob das jetzt mit den Kriegen Afghanistan, Syrien vielleicht besonders irgendwie Zulauf erfahren hat oder auch Ukraine, also um vielleicht auch ein bisschen quantifizieren. Meiner Kenntnis nach ist, glaube ich, sind sehr viele Menschen aus der Ukraine und aus Afghanistan bei uns. Vielleicht, dass wir das ein bisschen einordnen können, weil das ja auch dann wieder dein Klientel ist, für die du nachher dann übersetzt, einfach ein bisschen mal zur Orientierung.
Genau. Also ich kann nur das sagen, also als dieses Konzept aufgesetzt wurde unter dem Oberbürgermeister Gönner noch, da war sicherlich die Stadtzusammensetzung eine andere, als es damals diese Handlungsempfehlungen gab. Mhm. Da wollte man eben auch schon zu einem guten Zusammenleben in Ulm beitragen und zu einem friedlichen Zusammenleben und eben Menschen verbinden. Mhm. Aber natürlich ist jetzt, wo wir in den letzten Jahren sehr viele Krisen hatten, die Zusammensetzung unserer Stadtgesellschaft eine andere. Wir hatten ja selbstverständlich eine große Anzahl von Menschen, die aus Syrien gekommen sind und eben der Bedarf zum Dolmetschen war in die syrische Zielsprache höher als für andere Sprachen. Später kamen die Menschen aus der Ukraine dazu. Das heißt, so wie wir 2012 mal gestartet sind und die Handlungsempfehlung war, dass es die Internationalen Dolmetscherdienst Ulm geben soll, so wie da die Zusammensetzung der Stadtgesellschaft war, das hat sich bis heute jetzt verändert. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele wir von welchen Gruppierungen haben. Das habe ich jetzt nicht parat. Aber ich kann dir sagen, dass momentan eben in den Ländern, wo es eben Krisen gibt, die Menschen in der, da gibt es die meisten und die häufigsten Anfragen zum Dolmetschen. Momentan ist es, wie du selber gesagt hast, klar, die Menschen für die Menschen aus der Ukraine und immer noch Menschen aus Syrien natürlich, aber auch viele aus Afrika. Und das darf man auch nicht vergessen, ich übersetze ja beziehungsweise dolmetsche ja simultan, habe viele Menschen in der türkischen Sprache, aber da fragt man sich, wer kommt denn da aus der Türkei? Da gibt's ja keinen Krieg. Und da ist es tatsächlich so, da habe ich viele, die aufgrund der Freizügigkeit, die es gab, die aus Bulgarien stammen. Und das wissen viele eben auch nicht. Viele Menschen aus Bulgarien sprechen Türkisch. Das heißt, ich dolmetsche für viele Menschen aus Bulgarien in der türkischen Zielsprache.
Oh ja.
Ja. Genau.
Das heißt, auch in Europa gibt es noch Länder, in denen eben Sprachen, beziehungsweise wo man dolmetschen muss, also die man an der Stelle auch nicht so versteht und wo man auch einen Dolmetscher braucht.
Definitiv. Also, zum Beispiel kannst du dir so eine Konstellation vorstellen, da ist zum Beispiel ein Kind da, das lebt aber bei der Oma und nicht bei der Mutter. Die Mutter ist wieder zurück nach Bulgarien gegangen und die Oma ist jetzt die Alleinsorgeberechtigte. Das Kind geht zur Schule. Die Oma hat vielleicht, wie gesagt, muss einen Alphabetisierungskurs machen. Sie kann jetzt nicht lesen und schreiben und muss sich ja trotzdem in Ulm irgendwie zurechtfinden. Das heißt, da müssen schon einige Dinge geklärt werden, in der Schule auch, ob das eine Anmeldung ist oder ob das so ein Thema ist, dass man eben auch ein Entwicklungsgespräch hat und der Oma dann eben erzählen muss, wo das Kind da diesbezüglich steht, dass es vielleicht häufige Fehlzeiten hat oder dass es vielleicht nicht regelmäßig zur Schule kommt oder dass es das Kind gar nicht abmeldet, wenn es nicht kommt, wenn es krank ist oder nicht rechtzeitig. So die Regeln, wie wir sie kennen Und die Art und Weise, wie wir sozusagen unser Zusammenleben organisieren, das muss man diesem Menschen, ja, der einen ganz anderen Erfahrungshintergrund hat, ja auch erstmal erklären und rüberbringen. Und da gibt's ganz viele Termine, die da stattfinden. Und ja, genau. Und ich versuche dann dieser Oma, die vielleicht ja Sinti oder Roma eben auch ist, da gibt's eben auch ganz unterschiedliche Menschen, die aus Bulgarien kommen, ihr zu erklären, wie sie sozusagen reibungslos dieses Enkelkind schulisch begleiten und mitbetreuen kann, was so da die Regeln sind. Oh ja. Und oft ist es so, dass sie im eigenen Heimatland immer noch sehr viel Papierkram zu erledigen haben. Das heißt, ich helfe dann und dann geht bei vielen Lehrkräften manchmal auch ein Aha-Erlebnis fängt da an. Ich erkläre dann, dass die Oma in Bulgarien auf Papiere gewartet hat, dass die Umstellung, dass sie die Sorgeberechtigte ist, sozusagen vollzogen wird und deswegen das Kind so oft viel Fehlzeiten hat. Also ich merke immer wieder, dass auf beiden Seiten die Menschen dann näher rücken, weil wir das eben sprachlich eins zu eins dolmetschen können und erklären können, was die Ursache für die viele kommunikative Missverständnisse eben auch ist.
Wir haben vorher schon ein bisschen, ich würde gerne auf zu den IDU nochmal dann kommen, einfach ein bisschen auch verstehen wollen, wie das genau ist. Also die Stadt Ulm, Internationaler Ausschuss, hat letztendlich dafür gesorgt, dass es diesen Dienst gibt. Und es gibt jetzt eine Anzahl von, alles Freiwilligen, habe ich verstanden, Menschen, die jetzt dolmetschen. Zu denen gehörst du auch. Haben wir schon gesagt, wie viele Menschen insgesamt sind aktiv momentan?
Es sind über 40 Menschen.
Über 40.
Die aber auch in den unterschiedlichsten. Also ein Mensch, so wie ich hier zum Beispiel, ich habe ja auch 3 Sprachen, die ich anbiete. Das sind insgesamt, wenn man das hochrechnet, ja viele Sprachen, die dann vorhanden sind. Es gibt da Dialekte, zum Beispiel eine Kollegin, die dolmetscht in Farsi und dann hat sie noch viele andere Dialekte noch, die sie beherrscht. Dann ist eine Dolmetscherin vielleicht steht für 2 Sprachen, 3 Sprachen zur Verfügung. Also das kann man sich dann vorstellen, wie viel da passieren kann, für wie viele Sprachen eine Person dann stehen kann. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, man hat aber auch einen sehr großen Bedarf. Also ich werde auch ganz oft angerufen und sage, boah, zeitlich passt das nicht und muss aber auch absagen. Dann wird der nächste angerufen. Das heißt, der Bedarf ist schon sehr hoch da. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen machen vielleicht auch stundenmäßig mehr, weil ich bin ja trotzdem nach wie vor voll berufstätig. Ich kann das gut machen, wenn ich frei habe, wenn ich Urlaub habe. Ich mache auch primär so Randtermine, das heißt morgens den ersten oder abends nach der Arbeit mache ich primär gerne. Was ich nicht sehr gerne mache, ist mitten im Tag, weil das ist blöd. Wenn du irgendwie im Donautal arbeitest, da fährst du nicht in die Stadt rein, um eine Stunde zu dolmetschen, um dann wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Aber ganz in Notsituationen würde man das auch mal machen, wenn man schon in einem wichtigen Gespräch vorher schon ganz intensiv mit dabei war und wo es jetzt nochmal darum geht, etwas abzurunden, dann würde ich das auch machen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, deswegen gefällt mir diese Frage. Ich stehe sinnbildlich für viele Kolleginnen und Kollegen, die das machen, weil, und das ist ja auch so, oft werden wir Menschen mit internationalen Wurzeln immer auch so die als bisschen so diese Defizitären dargestellt. Wir sind diejenigen, die immer irgendwie in Sozialsysteme einwandern. Wir sind immer diejenigen, die irgendwie Hilfe brauchen, Hilfe benötigen. Es gibt einen Großteil der Menschen mit internationalen Wurzeln, die im Gegenteil sogar sich sehr engagieren und in die Stadtgesellschaft sehr einbringen. Und ich möchte, dass das mitbekommen wird, dass die Spotlights auch auf diese Menschen, es geht nicht um mich, sondern auf diese Menschen eben auch, dass sie auch mal im Mittelpunkt stehen und dass man das eben auch nicht für selbstverständlich ansieht, beziehungsweise, dass man überhaupt erstmal anerkennt, dass viele von ihnen, viele Menschen sich tagtäglich, es muss ja nicht im IDU sein, auch in anderen Vereinen, beim Sport, beim Fußball, in vielen Institutionen, in der Nachbarschaftshilfe, Menschen mit internationalen Wurzeln massiv auch in die Stadtgesellschaft einbringen. Und das wird mir noch zu wenig gesehen, zu wenig anerkannt und oft eben kolportiert, dass wir zu wenig machten. Wir machen sehr viel, wir werden oft nicht richtig gesehen. Also wie gesagt, mir ist ja auch immer wieder untergekommen, nachdem ich immer mehr von diesem IDU erzähle, dass es heißt, davon wusste ich ja gar nichts, den kenne ich ja gar nicht. Und so gibt's bestimmt viele andere Institutionen immer noch und viele andere Menschen, die diese Stadtgesellschaft und das positive Klima hier in Ulm dazu maßgeblich mit beitragen, wo aber nicht jeden Tag sozusagen die Scheinwerfer auf denen drauf sind. Und die möchte ich ein bisschen mehr ins Licht rücken.
Fällt da auch nur ein, dass das gerade im Umfeld mit Menschen geflüchtet sind und Unterstützung brauchen, Menschlichkeit, ich glaube, das darf ich einfach nennen, Elena Flügel und Team, und auch da sind Menschen, die selber ein geflohenen Schicksal haben und aus Ländern wie Afghanistan kommen, sich heute in führende Positionen ganz massiv engagieren und dafür bis zum Bundespräsidenten eingeladen wurden. Das heißt, auch wirklich ein hohes Engagement haben, was eigentlich genau das, was du sagst, ja auch bestätigt. Insofern, aus meinen vielen Gästen und meinem Einblicke, habe ich das auch schon verstanden, dass dem so ist, und ja, wir das heute natürlich auch gerne noch mal ein bisschen betonen. Also auf jeden Fall, ihr seid über 40 Menschen und ihr seid jetzt von der Befähigung, also breitbandig aufgestellt, dass ihr im Endeffekt alle die mit den 40 Menschen, die 147 Sprachen, die erforderlich sind, einigermaßen abdecken könnt. Oder gibt's auch Sprachen, wo du sagst, irgendwo die ganz spezielle Variante einer Farsi-Sprache, die können wir bis heute nicht. Ihr sucht zum Beispiel damit aktuell noch für spezielle Sprachen, Dolmetscher, oder habt ihr wirklich schon das komplette Portfolio abgedeckt?
Momentan können wir das Portfolio abdecken, aber es kann immer mal wieder vorkommen, dass es irgendwas Vereinzeltes gibt. Dann kann man sich aber meistens auf so eine Hauptsprache wieder einigen, wo jetzt für alle nicht so diese, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass es für diese Person, die dolmetscht, die Muttersprache ist und für denjenigen, den man das macht, vielleicht nicht die Muttersprache ist, aber wo man sich sozusagen auf eine Übergangssprache sozusagen einigen kann, wo man sich einigermaßen rudimentär verständigen kann. Ich bin aber auch schon zu einem Termin geladen worden, wo ich Kurdisch übersetzen sollte. Ich bin aber als türkische Dolmetscherin dahin gerufen worden, und dann ist der Termin dann abgesagt worden, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, aber ich spreche halt kein Kurdisch. Ja, das kam aber in den 10 Jahren nur einmal vor. Das kann auch sein. Und da gibt's eben schon auch Menschen, die denken, naja, so ein bisschen müsstet ihr doch können oder irgendwie sich bisschen doch austauschen können. Das kommt immer drauf an, wenn diese Person eben auch in anderen, nicht nur vielleicht nur im Osten gelebt hat, sondern vielleicht auch in anderen Städten gelebt hat, dann kann es sein. Es kann aber auch sein, dass man gar nicht zusammenkommt sprachlich. Was auch zum Beispiel bemerkenswert war, das hat mich so überrascht. Ich hatte mal beim Jugendamt geflüchtete Kinder aus Syrien, die mit mir Türkisch sprechen konnten. Da habe ich gesagt, wie kann das sein, dass ihr relativ gut Türkisch sprecht? Und dann haben sie gesagt, dass sie ja zuerst ein paar Jahre in Istanbul gelebt haben. Und aufgrund dessen konnte ich plötzlich für diese syrische minderjährigen Geflüchteten in der türkischen Zielsprache dolmetschen. Das hätte ich jetzt so auch nicht gewusst. Also auch für mich gibt es sozusagen wie die Matruschka, die Box in der Box in der Box, immer wieder neue Erkenntnisse über das, wie Menschen zu Sprachen eben kommen. Wie gesagt, diese syrischen Kinder konnten plötzlich Türkisch sprechen.
Oh ja. Das heißt, ja, auch dort ganz unterschiedliche Geschichten und Randbedingungen, die eben dann die eine oder andere Sprache mehr dann die Leute eben sprechen lassen können. Und ich wissen das eigentlich, wie viele von den Menschen können denn Englisch wahrscheinlich? Von denen, die wir gerade ansprechen, gar niemand, oder?
Ganz wenige. Also das kann ich insofern nicht beurteilen, weil viele Institutionen, Beratungsstellen, Ulmer Beratungsstellen, Ulmer Behörden, Ulmer Schulen, für Englisch mich vielleicht gar nicht rufen würden. Das kommt ganz selten vor. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich für Englisch gerufen werde. Aber manche, also die meisten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitung, die trauen sich das selber zu und machen das auch selber. Das heißt, diesen Bedarf würde ich gar nicht so wirklich mitkommen, weil das gar nicht erst bei IDU landen würde. Und das heißt, dass schon einige diese Sprachen, also auch Englisch, können, aber ich kriege diesen Bedarf nicht mit, weil der nicht bei mir landet, bei IDU nicht landet. Ja. Es gibt aber auch die Fälle, wo ich für Englisch gerufen werde, auch mal am Telefon dolmetschen oder so, ist auch passiert. Unter Corona-Zeit haben wir versucht, alle Möglichkeiten wahrzumachen. Und da ist es vielleicht manchmal primär auch so, dass derjenige, der ein Thema hat, sei es jetzt mal in der Suchtberatung, dass die manchmal eben auch sagen, natürlich könnte ich die englische Sprache schon sprechen, aber ich will mich voll und ganz auf mein Beratungsthema konzentrieren. Und da fällt es mir leichter, wenn ich mich nur auf meine Beratung konzentriere und jemand an der Seite habe, die das simultan dolmetschen kann. Dann bin ich ein bisschen entlastet. Da muss ich mir nicht überlegen, wenn mir gerade ein Wort nicht einfällt, wie heißt dieses Wort, sondern kann im Fluss meine Beratung durchbringen. Und da bin ich ja auch Expertin drin und kann dann das Dolmetschen einer anderen Person überlassen. Also damit will ich einfach sagen, dass es schon sein kann, dass viele Menschen eben trotzdem Englisch sprechen, aber dass dieser Bedarf kommt bei Ido erst gar nicht an.
Eine Frage habe ich noch vorweg, Jasmin. Ja. Die Leute, die dann bei euch übersetzen, die müssen wahrscheinlich auch eine gewisse Qualifikation mitbringen. Oder reicht es, wenn jemand sagt, ach, ich war halt mal im Urlaub dort, ich habe das mal ein bisschen anstudiert, angelesen, ich verstehe einigermaßen was, ich bin halt durchgereist. Aber bei euch wahrscheinlich muss man dann schon eine professionelle Ausbildung irgendwo nachweisen, vielleicht sogar Studium und irgendeinen Schein oder wie ist das? Also um jetzt genau so ein Dolmetscher in Dienst zu machen, also wie schaut es aus mit Befähigungsnachweis?
Also man muss sich natürlich schon der internationalen Stadt, und da gibt es ja eine Behörde dazu, vorstellen. Man muss eben erklären, warum, was sind die Beweggründe, warum möchte man das machen, welche Sprachen kann man, welche kann man anbieten. Und natürlich wird von dieser Institution, vom IDU, sozusagen von der Zentrale, von den Kolleginnen und Kollegen, dieses Sprachniveau auch abgefragt. Ja, ich war von Anfang an mit dabei, was es halt dann gibt für diejenigen, die eben das nachweisen können, dass sie dieses gewisse Sprachniveau eben beherrschen. Dann gibt's noch eine Schulung. Ja, wir haben eine Schulung gemacht. Wir wurden auf die Fälle sozusagen geeicht. Wir haben erklärt bekommen, wer da bei uns anfragen kann, wie die Rahmenbedingungen sind, wie die Abwicklung ist, wo wir gelistet sind und was wir so für Fälle erwarten können, was da so auf uns zukommen wird. Und genau so ist das. Und wir sind aber auch unterjährig, wird uns immer wieder Supervision auch angeboten. Das heißt, wir werden immer wieder auch geschult in dem, was wir machen. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, da auch nochmal nachzufragen oder mit dem Fachpersonal zu reden. Es kommen auch von sozialen Diensten die Menschen dahin und sagen, gibt's da irgendwie Schwierigkeiten für euch? Gibt's da belastende Situationen, belastende Momente? Gibt's irgendwas, was ihr mit uns klären möchtet? Auch diese Fragen sind gut aufgehoben und insgesamt ist der IDU ein wirklich Vorzeigeprojekt, sage ich mal. Und man kann da mit allen Anliegen immer wieder aufschlagen. Mhm. Genau. Ich selber habe ja natürlich die Sprachen studiert, konnte mein sozusagen Universitätsdiplom vorlegen. Und ich glaube, es hat sich bei mir noch niemand bei der Zentrale beschwert und gesagt, die kann das ja gar nicht, sondern ich lebe das ja auch. Also egal, ob das jetzt beruflich ist oder privat, ich bin in diesen Sprachen ja schon sehr, sehr zu Hause. Genau.
Ja. Und wenn jetzt jemand zuhört, Jasmin, der hat vielleicht auch Interesse bei euch mitzumachen, der darf sich dann einfach melden.
Genau.
Und gibt es da irgendwo jetzt zu dem Thema auch eine Website, irgendeine Social Media, irgendeine Infoquelle, wo man sich hinwenden darf?
Genau, es gibt Ulm, Chancengerechtigkeit und Vielfalt auf der Facebook-Seite gibt's. Und dann gibt es noch die Stadt Ulm sozusagen Webseite. Da muss man nur eingeben in die Suchmaschine Ulm internationale Stadt. Und dann kommst du sozusagen automatisch auf diese Behörde. Mhm. Aber ihr dürft es nicht nur auf den IDU reduzieren. Das ist nur eine Maßgabe. Die machen noch ganz viele andere Projekte. Die bieten Tandems an in verschiedenen Sprachen. Die machen immer mal wieder Workshops. Da gibt's auch mal Veranstaltungen. Die machen ganz arg viel. Aber wenn man sich explizit beim IDU bewerben möchte, gibt man nur Ulm, also IDU ein, Internationaler Dolmetscherdienst Ulm, und dann kommt man schon auf die richtigen Kolleginnen und Kollegen und kann die dann anschreiben und fragen, ob da Bedarf da ist oder ob man gelistet werden kann. Man wird aber auch gelistet, auch selbst wenn jetzt kein aktueller, konkreter Bedarf da ist, dann ist man gelistet. Es kann ja sein, dass sich irgendwas verändert, die geopolitische Lage weiß man ja nicht, und dass dann irgendwelche Bedarfe auch reinkommen.
Mhm. Genau. Ja. Sehr schön. Gut, dann haben wir auf jeden Fall da schon mal einen Überblick gegeben. Aber dann sprechen wir jetzt noch ein bisschen über so deinen Einsatz, wie alltägliches, wie vielleicht vor Gericht, wie bei Behörden, wo, wie konkret musst du mitlaufen oder muss man denn nur mal telefonieren? Erzähl einfach ein bisschen konkret, vielleicht mal so wie jetzt vielleicht eine Woche bei dir in dieser Funktion eben abläuft, wie viel Zeiteinsatz auch damit verbunden ist und ganz konkret in welche Richtung es dann auch geht.
Ja, es gibt schon so Monate, wo ich sag, da gab es zum Beispiel im Dezember, vielleicht waren es 15 Einsätze, die ich gemacht habe, 15 Einsätze, ungefähr eine Stunde. Ja, ich werde zum Beispiel gerufen von Frauen helfen Frauen. Das sind Frauen, die vielleicht ins Frauenhaus geflüchtet sind und die Kinder noch bei sich haben. Und da muss die Kolleginnen und Kollegen von Frauen helfen Frauen rudimentäre Dinge eben abklären, wie Dinge im Frauenhaus zum Beispiel laufen. Dass man, ob man zufrieden ist, ob man da angekommen ist, ob man irgendwelche Themen hat. Und klärt aber selber auch schon, weil man vielleicht von dem Frauenhaus mitbekommen hat, da gibt's das eine oder andere, was in der Organisation einem nicht gefallen hat. Und dann muss ich das rüberbringen, muss ich das dolmetschen. Heißt zum Beispiel, ja, ihr Kind spielt in der Küche ganz viel, das ist eine Gemeinschaftsküche, wir müssen schon gucken, dass wir die irgendwie frei halten, dass wir da das so und so machen. Die Regeln von diesen Institutionen werden dann sozusagen rübergebracht. Das wäre zum Beispiel so irgendwas, wo ich dann mit dabei bin, und dann ist es vielleicht so, dass die Kollegin, also dass die Beratungsstelle helfen wird oder helfen muss, einen Kita-Platz zu finden für die Kinder, und wo sie eben noch helfen können, wo es quasi Probleme gibt und wo man was beantragen kann, wo man wie die familiären Gerichtssituationen sozusagen anfangen werden, und welchen Rechtsanwalt oder wo es Rechtsberatungsstellen gibt. Also diese ganzen Grundinformationen für Frauen, die Gewalt erfahren haben, wo quasi primär Frauen helfen, Frauen eben unterstützt, da darf ich eben dolmetschen. Ja, und da darf ich vielleicht manchmal auch eine Person, jemanden bei mehreren Gesprächen begleiten.
Mhm. Ja? Das heißt, du bist dann wirklich vor Ort mit dabei und bist also nicht nur irgendwo, ja, kriegst jetzt Schrift, irgendwas auf den Tisch und darfst übersetzen und wieder zurückgreifen. Nein, du bist wirklich vor Ort bei den Handlungen, die quasi eben, oder bei den Diskussionen oder bei dem, was läuft, unmittelbar immer mit.
Unmittelbar dabei. Ich bin natürlich nicht im Frauenhaus, weil die Adresse ist natürlich anonym. Das macht keinen Sinn, das allen zur Verfügung zu stellen, sondern ich bin bei der Beratungsstelle dann zum Beispiel, bei Frauen helfen Frauen. Und da kommt die Mutter zum Beispiel mit zwei Kindern oder mit einem Kind. Und dann findet dieses Beratungsgespräch statt und ich versuche dann zu dolmetschen. Und wir sind aber noch nicht so aufgestellt, dass wir natürlich perfekte Betreuung für die Kinder haben und dass jeder sich nur auf das zu Dolmetschende und auf das Beratungsgespräch konzentrieren kann, sondern da laufen die Kinder vielleicht auch kurz mit. Und das ist manchmal schon auch für mich eine sehr herausfordernde Situation. A, weil mein Sohn schon 14 ist und dieses viele Kinder, die sich natürlich bewegen, ja, Bewegungsdrang haben und erzählen oder Dinge machen, die man selber gar nicht will oder für gut erachtet, dass das halt so parallel läuft. Und da muss man sich immer wieder fokussieren und dann versuchen eben, das Maximale aus diesem Termin rauszuholen und so gut wie möglich und so nah wie möglich zu dolmetschen. Das heißt, ich kriege im Vorfeld entweder einen Anruf von Frauen helfen Frauen oder eine E-Mail. Da steht drin, haben Sie nächste Woche Donnerstag, das ist sehr kurzfristig, Frau Apache, Zeit von 8 bis 9 Uhr in der Frauenberatungsstelle, so und so Adresse, hätten Sie da Kapazitäten? Dann sage ich ja, nein. Wenn ich ja sage, gehe ich hin. Dann habe ich das, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, was ich dolmetsche und wo die Dinge schon ein Niveau höher gehen. Das heißt, man hat dann jemanden gefunden, man hat dann vielleicht einen Kita-Platz gefunden und das ist ja gut. Für die Hilfe für die Frau, die Gewalt erfahren hat, und wenn sie ihre Kinder sicher in einer Kita-Einrichtung, Betreuungseinrichtung platziert hat, dann hat man ihr ja schon einen Schritt weiter geholfen. Ja. Dann kann sie ihr Leben Stück für Stück wieder neu aufbauen und neu aufstellen. Und natürlich freue ich mich damit, wenn ich einer Mutter, die in so einer Lage ist, mithelfen kann, ihr neues Leben, das abrupt sozusagen jetzt beendet war, ihr altes Leben hinter sich lassen muss und etwas Neues aufbauen muss, wenn ich ihr und ihren Kindern helfen kann, in Ulm zum Beispiel Fuß zu fassen. Ja, und deswegen, und ich, das will ich schon auch unbedingt sagen, ja, diese Beratungsstellen machen einen hervorragenden Job. Wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben eine ganz tolle Beratungslandschaft, wir haben viele Beratungen, Beratungsinstitutionen, und die machen einen ganz tollen Job.
Oh wow, das ist schön, da darf man auch mal Lob aussprechen, dass es immer so viel an allem doch zu kritisieren und zu motzen gibt. Also hier wirklich was, wo du sagst, läuft super positiv.
Das beeindruckt mich sehr, deren
Arbeit. Das
ist schön zu hören. Ich habe Hochachtung davor.
Schön zu hören, Yasemin. Manchmal, wenn man das so mitkriegt, Yasemin, ist man dann auch geneigt, vielleicht irgendwo auch zu sagen, mach so und so, dass man vielleicht aus der Rolle des reinen Dolmetschers fast ein bisschen ausbrechen möchte und so seine Lebenserfahrung oder seine Ulmerfahrung mit einbringen. Ich stelle mir das manchmal schwierig vor, dass du ja wirklich nur dolmetschen darfst. Aber letztendlich, du bist ja auch eine Frau mit viel Erfahrung, mit viel irgendwo einfach Einblick. Das ist schwierig manchmal,
ja,
oder?
Das ist schon schwierig. Das ist echt witzig, dass du auf diesen Punkt kommst. Das ist schon so ein bisschen so ein neuralgischer Punkt. Man muss sich schon ein bisschen zurücknehmen können. Auf der anderen Seite, vielleicht sind es ja auch Menschen so wie du, die das eben mitkriegen, dass man vielleicht was sagen möchte oder irgendeine Idee zu irgendwas hat. Und das finde ich so toll, dass die Frauen und Männer in diesen Beratungsstellen das schon irgendwie so ein bisschen mitkriegen und mir oft danach vielleicht auch noch 5 Minuten Gespräch gönnen. Das ist denen, glaube ich, auch oft wichtig. War das okay für sie? Oder danach fragen. Manchmal habe ich was zu sagen und sage, ja, ich hatte den Eindruck so, oder kann dann dazu noch meine Kommentare geben. Im Gespräch selber greife ich nicht ein, aber meine Augen sprechen, glaube ich, manchmal. Im Gespräch greife ich nicht ein und ziehe mich tatsächlich auf meine simultan dolmetschende Rolle zurück. Aber manchmal erlaube ich mir doch, danach, nach dem Gespräch, das eine oder andere auch zu sagen oder zu platzieren. Die freuen sich aber. Ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass sie das als Belehrung empfinden oder dass das sozusagen überstülpend kommt. Aber es ist schon so, wie du sagst, manchmal muss man sich ein bisschen zurücknehmen.
Ja. Du darfst viel, aber wahrscheinlich auch nicht alles, Yasemin. Also wo sind vielleicht denn auch die Grenzen deiner Tätigkeit? Also was geht und was geht nicht?
Ja, da habe ich ganz viel zu erzählen, weil da geht vieles nicht. Also wir dolmetschen nicht, wir sind nicht vereidigte Dolmetscher. Also keiner darf jetzt auf die Idee kommen, uns anzurufen, weil sie irgendein Gerichtsverfahren haben. Das machen wir nicht, weil wir eben nicht vereidigte Dolmetscher sind, gerichtlich vereidigte. Ja, dazu bräuchte es tatsächlich Nachweise, Zertifikate und nochmal andere Hintergründe, nochmal andere Unterlagen, dass man das machen könnte. Wir dolmetschen sozusagen für Ulmer Institutionen im Sinne von Schulgesprächen, Entwicklungsgesprächen in Kitas, in Behörden, Behördengänge, aber wir sind nicht in einen, wie soll ich sagen, wir übersetzen bzw. dolmetschen auch nicht schriftlich, wir dolmetschen nur in Anführungszeichen mündlich und wir machen auch keine medizinischen, wir dolmetschen auch nicht im medizinischen Bereich, also wir begleiten auch keine Arztgespräche mit.
Ah, ja.
Definitiv, das muss man wissen, weil das ist schon so ein bisschen zu heikler Bereich. Ja, das dürfen wir auf keinen Fall und das machen wir auch nicht.
Ja.
Genau. Und wie ich eigentlich schon anklingen lassen habe, vielfach in diesen Behörden, bei Schulgesprächen, bei Entwicklungsgesprächen, bei Aufnahmeanträgen, wenn man eine Anmeldung machen muss, bei einer Schule zum Beispiel oder eine Ummeldung. Also da gibt's ganz viele Situationen. Und eben bei vielen Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen, Schwangerschaftsberatungsstellen. Mein Gott, wir haben ja wirklich eine sehr diverse Landschaft diesbezüglich, die wir brauchen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir die haben. Eben. Auch, wie gesagt, für Geflüchtete. Ja, ich habe auch schon für den Flüchtlingsrat gedolmetscht oder für Institutionen, die sich in dem Bereich sozusagen maßgeblich engagieren. Genau, werde ich auch gerufen.
Ja, das heißt, genau. Die Institutionen, die wieder mit geflüchteten Menschen irgendwo zu tun haben, ihr kennt euch, mit denen habt ihr auch einen Austausch. Das heißt, man ergänzt sich, man hilft sich. Weil ich weiß gerade, auch vom Flüchtlingsrat aus, besuchen hier eine Sendung, dass genau das Thema bearbeitet suchen. Dann könnte man das über einen Sender sagen, wir bräuchten ganz dringend für die Ukraine oder Dolmetscher. Ja. Ich sage, ja, das können wir gerne hier platzieren. Insofern, also ihr kennt euch und ihr wisst dann auch, wo Not ist und könnt dann gegebenenfalls dort unterstützen.
Ja, ich bin immer überrascht, wer uns alles kontaktiert und wer alles anruft. Da denke ich mir, also wir sind scheinbar schon, zumindest was die Institutionen in Ulm anbelangt, die Behörden anbelangt, die Beratungsstellen anbelangt, sind wir scheinbar schon bekannt. Weil sonst müsste ich nicht eben so oft absagen auch, weil ich nicht jeden Monat das gleiche Zeitkontingent zur Verfügung habe.
Oh, ja.
Aber ich muss tatsächlich, ich kriege mehr Anfragen. Vielleicht liegt es auch daran, wegen meinem Nachnamen Alperje, da stehe ich vielleicht auf der Liste ganz oben. Und deswegen, bis sie dann sich genau mit dem A, vielleicht erreichen mich dadurch eben automatisch mehr Anrufe. Das weiß ich nicht. Aber was ich manchmal mache, ich will natürlich schon auch, dass diese Dienstleistung in Anspruch genommen wird.
Ja.
Manchmal sage ich zu den Kolleginnen und Kollegen bei den Anfragen auch, wenn sie gar niemanden finden sollen, der Termin ist für mich schwierig, aber melden Sie sich nochmal. Ja? Und ich bekomme gleich viele Anfragen schriftlich und genauso viel auch telefonisch. Und wenn man gar nicht fündig wird, und meistens melden sie sich dann aber danach nicht noch ein zweites Mal, ganz selten. Und das heißt ja, dass sie dann woanders irgendwie fündig geworden sind, bei jemandem anderen, der vielleicht nicht voll berufstätig arbeitet oder mehr Zeit hat für dieses Ehrenamt. Was aber schön ist, dass ich es eben seit 10 Jahren begleiten darf. Das heißt, keine Eintagsflüge für mich. Und wie gesagt, ich versuche das schon zu machen und da immer drin zu bleiben, weil das mir ein großes Anliegen ist. Und das verstehen viele auch nicht oder wollen das genau wissen. Man will immer hinter die Kulissen gucken und denken, warum macht sie das eigentlich? Darauf will ich auch einen Fokus legen. Ich mache das, weil ich mich dadurch auch selber in unsere Stadtgesellschaft einbringen und integrieren kann. Ich werde dadurch automatisch selber gut beheimatet hier und fühle mich dadurch selber gut verwurzelt hier. Also indem ich anderen die Verwurzelung ermögliche und Zugang zu uns, unsere Stadtgesellschaft ermögliche, habe ich auch parallel die eigene Erfahrung, dass ich dadurch mich selber auch hier gut beheimatet fühle und gut integriert fühle. Ich kann quasi auch viele Freundinnen und Bekannten ganz schnell Stantepede sagen, wo sie welche Beratung bekommen. Und da sind die immer hellbar erstaunt und sagen, woher weißt du das und wo gibt's das und wie kommst du dazu? Da profitiere ich davon, weil ich meinem Umfeld viel davon erzählen kann und weil ich eben auch selber das Gefühl habe, diese Stadt gehört zu mir, ich bin ein Teil davon. Und dann, das macht mich natürlich auch glücklich und zufrieden. Wie muss es sich anfühlen für jemanden, der irgendwo ist, sich hier aber nicht zugehörig fühlt? Ja. Und durch dieses Ehrenamt fühle ich mich hier auch zugehörig.
Hast du eine ungefähre Schätzung, wie viele Fälle du schon begleitet hast, wie viele Menschen du für wie viele quasi Fälle Menschen du schon gedolmetscht hast?
Ich bin nicht so der Zahlenmensch, du weißt ja, ich habe mal so eine Inselbegabung mit Sprachen, aber wenn ich jetzt so sage, das kann durchaus mal vorkommen, dass ich 10 Termine im Monat habe, das habe ich aber nicht immer, 10, 12 Termine, und wenn du das aufs Jahr hochkalkulierst und dann sagst, ich mache das schon seit 10 Jahren, du bist der Mathematik, du bist gut in Mathe, du kannst das hochrechnen, aber unterschiedliches Klientel, ich habe für Jugendliche sozusagen Termine, ich habe für Ältere, ich habe für Schwangere, ich habe Menschen aus Afrika, viel auch Französisch, wo ich dolmetsche, für ganz unterschiedliches Klientel, viel für Sinti und Roma, türkischsprachig, für Menschen, die einen Analphabetisierungskurs besuchen, bis hin zum Professor will ich jetzt nicht sagen oder bis hin zur Doktorandin aus sonst wo. Aber die Fälle zusammen habe ich nicht gerechnet, werde ich mir aber als Aufgabe mitnehmen. Bis zum nächsten Mal kann ich dir die Zahlen, Daten, Fakten dann auch liefern.
So machen wir das, ja. Also gibt es noch irgendwie einen wichtigen Punkt, dass du zum Beispiel irgendwo auch das Thema noch mehr in Bezug auf Menschen, die mitmachen wollen, nochmal platzieren willst und nochmal Adresse, wo man euch erreicht?
Ja, zwei Themen hätte ich schon noch. Das eine wäre, ich habe jetzt viel auch über die positiven Sachen erzählt und auch, dass wir eine tolle Beratungslandschaft haben, erzählt. Aber wir haben auch viel Bürokratismus. Das stört mich schon so ein bisschen. Also die Kolleginnen und Kollegen könnten noch bessere und noch mehr Arbeit und noch mehr Zauber und Glitzer produzieren, wenn wir ein bisschen weniger Bürokratie hätten. Das ist das eine, das will ich noch als Kritikpunkt anbringen. Weniger Bürokratie wär toll. Und das andere, was ich sagen will, bitte geht auf die Seite Internationaler Dolmetscherdienst Ulm. Da findet ihr nicht nur diese Institution und den Dolmetscherdienst, sondern von da könnt ihr euch auch durchnavigieren, um überhaupt über das ganze Konzept was zu erfahren, das 2012 vom Ulmer Gemeinderat zusammen mit dem Internationalen Ausschuss diese Handlungsempfehlungen geschrieben hat. Da gibt's ein Pamphlet, ein Konzept mit vielen Maßnahmen. Da ist ja der IDU nur eine Maßnahme unter vielen. Da kann man sich kundig machen. Da kann man auch dem Büro, das dafür zuständig ist, Chancengleichheit und Vielfalt anschreiben. Und da kann man Tandemprogramme machen. Oh Gott, ich habe ja jetzt nur die aller maximalste Oberfläche angekratzt und das aber auch schon sehr ausführlich trotzdem. Und da kann man ganz viel sich reinlesen und Kontakte suchen und da wird man auch fündig. Also auf jeden Fall auf die Seite Internationaler Dolmetscherdienst Ulm, IDU, gehen und sich dort durchnavigieren und einlesen.
Sehr schön. Ich glaube, wir wissen jetzt alles ein bisschen genauer. Also wir sind gut informiert. Jasmina, wenn ich auf die Uhr gucke, tatsächlich unsere Sendezeit ist auch schon wieder am Ende. 16:59.
Ich würde gerne noch eine Stunde.
Ja, gerne. Du kommst einfach wieder zu gegebenen Zeit. Fortsetzung folgt, wie es immer heißt. Mein Name ist Michael Trost, heute in der Moderation. Du warst Studiogast und sag mal kurz den Namen.
Jasmin Alpage vom Internationalen Dienst.
Vielen Dank, dass du da warst, Jasmin. Wir sagen gemeinsam tschüss, macht's gut, einen schönen Nachmittag noch. Bleib dran bei Free FM. Das war's für heute.
Bonne journée.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6.